ARD.
Moore, die trockengelegt werden, sind ein Problem. Und zwar ein Problem, das noch viel größer ist als bisher angenommen. Eine neue Studie zeigt, jedes Jahr stoßen entwässerte Moore in der EU über 230 Megatonnen CO2 in die Luft. Das ist fast doppelt so viel wie bisher geschätzt. Und nur damit ihr eine Vorstellung habt, wie viel 230 Megatonnen sind, diese Menge entspricht ungefähr den Emissionen vom europäischen Lkw- und Busverkehr, ist also durchaus eine relevante Größe. Jetzt legt niemand Moore trocken, weil er dem Klima schaden will. Die Gründe sind natürlich andere und einer davon ist die Landwirtschaft. Wir alle wollen zum Frühstück frische Brötchen essen oder unsere Haferflocken. Und auch die Landwirte haben berechtigte Interessen, wie Hans Lütjen Wellner, ein Landwirt aus der Nähe von Bremen. Er ist ganz klar dafür, dass Moore geschützt werden. Gleichzeitig will er seinen Beruf aber weiter ausüben.
Wir sind bereit, unsere Wiesen auch nasser zu bewirtschaften, wenn die Möglichkeit besteht, auf diesen nassen Wiesen noch irgendwie eine Wertschöpfung zu haben. Weil bei allem Respekt dem Klimaschutz gegenüber und allen Wünschen, dass unsere Natur so bleibt oder besser wird, wie sie im Augenblick ist, muss ich auch weiterhin Geld verdienen, um meine Familie zu ernähren und hauptsächlich auch meinen Hof am Leben zu erhalten.
Herr Lütjen-Wellner steht also, wie viele andere Landwirte auch, vor sehr großen Herausforderungen. Er will beides vereinen, Landwirtschaft, mit der man Geld verdienen kann, und Klimaschutz. Und dafür hat er Konzepte entwickelt. Wir haben ihn besucht und sagen euch, ob diese Konzepte funktionieren. Welche Pflanzen können Landwirte in nassen Gebieten anbauen? Müssen wir für intakte Moore die Ernährung umstellen? Sind Moore vielleicht sogar der Schlüssel für die Landwirtschaft der Zukunft? Alles spannende Fragen, die wir euch jetzt beantworten wollen.
Das ARD Klima-Update.
Willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Markus Schödel. Jeden zweiten Mittwoch bekommt ihr von uns Klimarecherchen der ARD. Immer mit dem Blick nach vorn, vom Problem zur Perspektive. Den Podcast könnt ihr hören in der ARD Audiothek. Das Beste wäre natürlich, ihr abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine einzige Folge. Heute sprechen wir also über die Frage, wie sich Landwirtschaft und der Schutz von Mooren vereinbaren lässt. Und dafür habe ich mir Claudia Plass an meine Seite geholt. Hallo Claudia.
Ja, hallo Markus.
Claudia, du bist Journalistin und Reporterin, ja, und du beschäftigst dich wirklich schon sehr, sehr lange mit den Themen Landwirtschaft und Umweltpolitik.
Ja, und das Schöne ist bei den Themen, dass ich immer wieder draußen bin, dass ich immer wieder rauskomme, auch auf landwirtschaftlichen Höfen bin und jedes Mal tatsächlich eine Menge dazu lerne.
Und bevor wir jetzt tiefer ins Thema einsteigen, müssen wir, glaube ich, vorher noch ein paar Basics klären. Jeder, der von Mooren hört, hat natürlich sofort ein Bild vor Augen. Nasser Boden, in den man schnell einsinken kann, viel Grün, viel Schlamm. Aber ein Moor hat ja bestimmte Eigenschaften. Welche sind das und warum sind diese Eigenschaften gut fürs Klima?
Na, du hast es schon angedeutet, ein Moor ist vor allem nass, ein dauerhaftes Feuchtgebiet. Ein Moor entsteht dann auch dadurch, dass eben dauerhaft der Boden mit Wasser übersättigt ist. Entweder durch Grundwasser oder durch viel Niederschlag, Regen zum Beispiel. Und dieser Wasserüberschuss, der führt zu Sauerstoffmangel im Boden. Und das wiederum bewirkt, dass abgestorbene Pflanzenreste, zum Beispiel Gräser, Moose und Wurzeln, eben nicht verrotten. Sie sammeln sich dann an, lagern sich ab und dann bilden sie Torf. Und dieser Torf ist quasi der Kern eines Moores.
Okay, und wie helfen Moore jetzt dem Klima?
Indem sie viel Kohlenstoff speichern können. Moore bedecken weltweit zwar nur ungefähr 3% der Landfläche, also gar nicht so viel, speichern aber mehr als ein Drittel des globalen Bodenkohlenstoffs, also eine ganze Menge. Und dann kommt noch dazu, sie speichern Wasser und sie bieten auch Lebensraum für Libellen, für Frösche, für Brutvögel zum Beispiel wie den Kiebitz. Sie sind also wichtig für die Artenvielfalt. Allerdings sind intakte Moore in Europa sehr selten geworden, denn viele wurden entwässert.
Ich glaube, dass viele von euch, die jetzt zuhören, gerade überlegen, wann habe ich eigentlich das letzte Mal ein Moor gesehen oder wo gibt's bei mir in der Nähe eigentlich ein Moor, ein Feuchtgebiet? Weil gefühlt sieht man solche nassen Landschaften ja nicht so oft. Deshalb die Frage, wie viele Moore gibt es eigentlich in Deutschland und wie sind die verteilt?
Es gibt zahlreiche Moore und sie sind vor allem in der norddeutschen Tiefebene und im Voralpenland zu finden, also im Norden und im Süden. Und wenn wir auf die Bundesländer schauen, in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein, in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg, Bayern und Baden-Württemberg, da sind besonders viele Moorstandorte. Als nasse Landschaften haben sie früher tatsächlich mehr als 4% des gesamten Gebiets der heutigen Bundesrepublik bedeckt. Und das ist eine Fläche, sagen wir, so groß wie das Bundesland Sachsen.
Okay, das war früher und wie sieht's jetzt aus, also heutzutage?
Na, da sind viele Moore gar nicht mehr als Moor zu erkennen tatsächlich, denn auf den Flächen, da grasen Kühe, da wächst Getreide. Aber auch Siedlungen befinden sich auf Moorstandorten. Mehr als 90%, also der Großteil der Moore, die wurden seit Beginn der Industrialisierung trockengelegt. Und übrigens, das moorreichste Bundesland ist Niedersachsen. Da sind 600.000 Hektar Moorstandorte. Ein Großteil davon wird landwirtschaftlich genutzt für Ackerbau, aber auch für Grünland.
Wir reden ja heute vor allem über die Landwirtschaft, die ein Grund dafür ist, dass Moore trockengelegt wurden. Aber es gibt ja noch andere Gründe, die man der Vollständigkeit halber mitnennen muss. Vielleicht kannst du die nochmal mit kurz aufzählen, Claudia.
Ja, nämlich auch die Forstwirtschaft spielt eine Rolle. Moore wurden aber auch trockengelegt, um Siedlungen zu bauen, wie wir ja eben schon angesprochen haben. Und außerdem werden sie bis heute genutzt zum Abbau von Torf, der ja gern für Blumenerde verwendet wird. Also es gibt viele Gründe für die Entwässerung, aber das Ergebnis, das bleibt immer das Gleiche, nämlich mit der Entwässerung, da verliert ein Moor wertvolle Eigenschaften.
Ja, es gehen nicht nur wertvolle Eigenschaften verloren. Der Trend kehrt sich sogar um. Trockengelegte Moore stoßen jede Menge CO2 aus, weil Sauerstoff in den nassen, torfhaltigen Boden eindringen kann, wodurch dann der über Jahrtausende gespeicherte Kohlenstoff oxidiert und dann als CO2 freigesetzt wird. Und wie schlimm das Problem ist, das zeigt eine neue Studie, durchgeführt von Forschenden der Universität Greifswald zusammen mit einem internationalen Forscherteam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den Niederlanden und Finnland. Claudia, die Studie hat untersucht, wie hoch die Emissionen von europäischen Mooren sind. Ganz am Anfang bin ich schon ein bisschen drauf eingegangen, aber vielleicht fasst du die wichtigsten Ergebnisse nochmal zusammen.
Ja, die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass entwässerte Moore in der gesamten EU jedes Jahr mehr als 230 Megatonnen CO2-Äquivalente ausstoßen, also fast doppelt so viel wie bislang geschätzt. Und ich habe über die Ergebnisse mit Franziska Tanneberger gesprochen. Sie leitet das Greifswalder Moorzentrum und hat an der Studie mitgearbeitet. Und sie hat mir die Dimension geschildert.
Wir sind bisher davon ausgegangen, dass in der Europäischen Union die Emissionen bei etwa 4% lagen, also der Anteil der Emissionen aus den trockengelegten Mooren an den gesamten Treibhausgasemissionen. Und jetzt können wir mit dieser Studie zeigen, dass es in dem Bereich von etwa 7% liegt. Es ist einfach eine größere Menge an Treibhausgasen, die freigesetzt wird und die bisher nicht in den Treibhausgasinventaren, also in den Meldungen, die die Länder jeweils in ihrer Mitgliedschaft bei der Klimakonvention jedes Jahr zusammenstellen, dort eben nicht berücksichtigt waren. Und das bedeutet eben auch, dass sie bisher ungenügend politisch adressiert wurden.
Das sagt Franziska Tanneberger, die an der Studie mitgeforscht hat. Und diese Untersuchung nennt Zahlen auf EU-Ebene. Wenn man jetzt mal Deutschland gesondert betrachtet, dann ist auch hier der Anteil der Emissionen bei etwa 7%. Diese Größenordnung ist aber nicht neu. Sprich, in Deutschland hat sich mit der Studie erst einmal nichts geändert.
Wirklich erstaunlich, warum das so lange gedauert hat, bis das wahre Ausmaß ans Tageslicht gekommen ist. Zumindest ist das der aktuelle Stand der Wissenschaft. Was haben die Forschenden diesmal anders gemacht als in anderen Studien? Was macht diese Studie so besonders?
Also ja, das Ergebnis erstmal hat mich auch erstaunt. Und der Grund, warum die Schätzungen in der Vergangenheit so viel niedriger lagen, das sind eben lückenhafte Daten, wie mir Frau Tanneberger ja auch erklärt hat. Und die EU-Mitgliedsländer, die melden regelmäßig Daten zu Emissionen. Aber wenn Moorflächen zum Beispiel als Wälder genutzt werden, dann werden eben diese Flächen gar nicht als Moor erfasst. Und das ist ein Grund, warum es da eben Lücken gibt. Und jetzt hat das Forscherteam ganz detaillierte Daten zusammengetragen und eine sogenannte Hotspot-Karte erstellt. Und damit können dann am Ende Emissionen viel, viel präziser erfasst werden, hat mir Frau Tanneberger erklärt. Und dann gibt es natürlich auch eine viel bessere Grundlage für Klimaschutzmaßnahmen. Da kann man viel gezielter ansetzen. Auch das ist etwas, was was mir die Wissenschaftlerin erläutert hat. Und in Deutschland wurden die Daten übrigens schon sehr gut erfasst, deswegen hat sich eben hier nichts geändert. Und trotzdem gibt es hier große Hotspots, und zwar in der Nordseeregion, aber auch in Ostdeutschland. Dort entstehen viele Emissionen aus Moorstandorten.
Diese Studie schlüsselt ja sehr detailliert auf, wie die Moorböden heute genutzt werden. Wenn man also die Moore schützen will und damit das Klima, dann muss man auch wissen, wo man ansetzen muss. Wir haben vorhin mehrere Gründe genannt, warum Moore trockengelegt werden. Welche Rolle spielt dabei die Landwirtschaft?
Eine ganz entscheidende Rolle, wie mir Franziska Tanneberger gesagt hat.
In Deutschland ist die Situation, dass über 80% unserer Moorböden Land und zum geringen Anteil forstwirtschaftlich genutzt werden. Und auch in der EU ist es etwas unterschiedlich. In Skandinavien zum Beispiel spielt die Forstwirtschaft eine deutlich größere Rolle, aber in anderen Ländern auch die Landwirtschaft wiederum sehr stark. Also es ist bei Weitem die größte Form von Landnutzung auf Mooren, auf Moorböden.
Mittlerweile, das hat die Wissenschaftlerin auch betont, hat sich aber die Erkenntnis durchgesetzt, dass Trockenlegung eben bedeutet, dass Treibhausgase ausgestoßen werden.
Sodass es viele Initiativen in der Europäischen Union, auch in Deutschland gibt, wie man jetzt im nächsten Schritt genau das zusammenbringen kann. Also dass man weiter Landwirtschaft auf diesen Böden umsetzt, gleichzeitig aber höhere Wasserstände wieder zulässt.
Und da geht eben überhaupt gar kein Weg aus wissenschaftlicher Sicht dran vorbei.
Denn mit höheren Wasserständen haben wir automatisch den Effekt, dass der Kohlenstoff im Boden wieder geschützt ist und wir damit diese Emissionen zurückfahren können.
Also man hört, es ist eine große Herausforderung, aber eben auch eine Chance, Emissionen einzusparen und Landwirtschaft auf Moorstandorten klimafreundlich fortzuführen.
Ja, Claudia, und du hast dir eben angeschaut, wie das möglicherweise funktionieren kann. Dazu bist du zum Teufelsmoor gefahren, nördlich von Bremen. Das Teufelsmoor war früher eines der größten zusammenhängenden Moorgebiete im Nordwesten Deutschlands. Beschreibe mal, was du gesehen hast. Wie sieht die Moorlandschaft da heute aus?
Also es sind ganz weite Flächen. Man hat einen weiten Blick über diese Flächen, die sind zum Teil überschwemmt und mit Gräben durchzogen. Ich war kürzlich dort und bei der Kälte, da war natürlich das Wasser auf diesen Flächen, die ja zum Teil eben überschwemmt sind, eine Eisschicht. Und dazwischen ragten Gräser aus dem Eis, auch mal Büsche. Also ich fand, die Weite ist schon auch faszinierend. Und auf einigen dieser Flächen, da wird eben Wasser gestaut, um Feuchtwiesen zu erhalten und um auch Lebensraum zum Beispiel für Wiesenvögel zu schützen. Und zugleich werden große Moorflächen im Landkreis weiterhin entwässert, genutzt, zum Beispiel von der Landwirtschaft.
Klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr schönen Gegend. Und in dieser schönen Gegend hat Hans Lütchen Wellner seinen Landwirtschaftsbetrieb. Das ist der Landwirt, den wir ganz am Anfang der Folge gehört haben. Und der will eben beides, das Moor schützen und auf seinem Betrieb gut wirtschaften. Und dafür probiert er allerhand aus. Claudia, du hast Herrn Lütchen Wellner besucht. Wie arbeitet er? Wie muss man sich seinen Hof vorstellen?
Also Hans Lütchen Wellner bewirtschaftet einen fast reinen Grünlandbetrieb, Bio, und hat eine Mutterkuhherde. Und als ich dort ankam, da war der Landwirt gerade dabei, die Stelle auszumisten. Mit seinem Trecker hat er auf seinem Frontlader eine riesengroße Menge dampfender Einstreu auf einen großen Haufen gekippt.
Moin.
Moin.
Claudia Plass.
Lütchen Wellner, Hans.
Was machen Sie gerade?
Ich bin am Stelle ausmisten. Unser ganzer Mist, also ist ja Bio.
Früher, das hat Lütchen Wellner mir erklärt, hat er noch Kühe gemolken, Milch und mehr Fleisch als jetzt produziert. Und von seinen 500 Hektar sind 95%, also der größte Teil, inzwischen als Naturschutzflächen ausgewiesen. Und das bedeutet, dort gibt es strenge Auflagen für Landwirte. Sie dürfen die Flächen nur eingeschränkt bewirtschaften, um zum Beispiel Biotope und eben auch Arten zu schützen.
Und jetzt geht es halt einfach darum, diese Naturschutzwiesen zu nutzen mit Mutterkühen, die sich da auch sehr gut machen. Aber eine Mutterkuhhaltung ist nicht sehr wirtschaftlich. Wir haben ja die Kuh, die kriegt einmal im Jahr ein Kalb, die geht mit dem Kalb auf die Weide. Das Kalb ist ein halbes Jahr bei der Kuh auf der Weide. Und wenn die Kuh wieder in den Stall kommt, wird das Kalb verkauft oder das weibliche Kalb behalten wir und mästen die aus.
Und seine Kühe, die kommen im Frühjahr auf die Weide, im Herbst wieder in den Stall und jetzt im Winter, da können sie tatsächlich nicht raus. Die Moorböden sind einfach nicht trittfest genug, hat er mir erklärt, für die Tiere. Die Mutterkuhhaltung, das hat er erzählt, ist für ihn ein hoher Aufwand. Großen Gewinn kann er damit nicht machen, sagt er. Und deswegen ist er, wie andere Kollegen auch in der Gegend, auf Ausgleichszahlungen und auf Fördergelder angewiesen, die er für den Naturschutz bekommt, was aber nicht Ziel der Sache ist.
wobei wir alle lieber selber was produzieren würden und irgendwie eine eigene Wertschöpfung haben, wo wir sagen können, wir geben uns Mühe, wir stellen was her.
Also man hört schon, er will selber was machen.
Jetzt betreibt Herr Lütjen-Wellner nicht nur Viehwirtschaft, sondern er bewirtschaftet auch diese besonderen nassen Moorböden. Welche Möglichkeiten hat er da? Was baut er da an?
Na, die Möglichkeiten, die er da hat, ist, die Gräser anders zu vermarkten. 50 Hektar, das ist etwa ein Zehntel seiner Flächen, die sind zum Teil wieder vernässt, um die Moore zu schützen. Dort wachsen Gräser wie Seggen und Binsen zum Beispiel, also Nasswiesengräser. Das sind jetzt nicht so ganz so saftige Gräser, deswegen sind sie halt auch weniger geeignet als Futter für die Kühe. Und das ganze Heu wird dann auf den nassen Standorten geerntet, sagt Lütjen-Wellner, so gut wie es halt geht.
Wir bewirtschaften Teile unserer Flächen nach zukünftigen Richtlinien, also sehr nass.
Und Landwirtschaft im Moor auf wiedervernässten Böden, das hat übrigens einen Namen, nämlich Paludikultur. Und gerade probiert der Landwirt aus den Gräsern neue Produkte herzustellen.
Und dann haben wir Dämmplatten hergestellt, haben Pellets schon mal hergestellt, alles, was halt in irgendeiner Form handelbar ist. Einblasdämmung ist relativ einfach, da müsste dieses geerntete Material nur gehäckselt werden und könnte dann in Hohlräume geblasen werden. All über sowas machen wir uns Gedanken.
Und da ist er, wie gesagt, nicht der Einzige. Im Teufelsmoor haben sich mehrere Landwirte zusammengeschlossen, die neue Wege gehen wollen. Das Vorhaben, auf wieder nasseren Moorböden zu wirtschaften und damit zum Klimaschutz beizutragen, das wird auch im sogenannten Living Lab Teufelsmoor wissenschaftlich begleitet und auch gefördert. Und dazu kommt, Landwirte im Teufelsmoor haben ein Start-up-Unternehmen gegründet mit dem Ziel, die Biomasse aus eben diesen Moorflächen zu verarbeiten und auch zu verwerten.
Okay, sehr interessant. Und wie erfolgreich sind die Landwirte damit?
Noch nicht wirklich erfolgreich, wenn es darum geht, auch einen Absatzmarkt zu finden. Das muss man ganz klar sagen. Und darüber ist Hans Lütjen-Wellner auch nicht gerade glücklich. Er hat zwar schon Proben seiner Platten zu einer Firma geschickt, aber er hat noch keine Produktion aufgebaut, weil eben die Unsicherheit einfach groß ist. Und ich habe mal bei der Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe nachgefragt. Und dort heißt es, im Allgemeinen haben sich Produkte aus Paludi-Biomasse noch nicht am Markt etabliert. Dieser befinde sich aber im Aufbau. Die Agentur listet dann mehrere Unternehmen auf, die erste Produkte verwenden, zum Beispiel Otto. In den Versandkartons werden bereits 10% Biomasse aus Paludikulturen verwendet, heißt es da. Aber für Landwirt Hans Lütjen-Wellner reicht das eben noch nicht, um wirklich durchzustarten.
Wir trauen uns aber nicht richtig. Was nützt das, wenn wir jetzt Millionen ausgeben und das, was wir produzieren, auf dem Markt überhaupt nicht Anklang findet oder nicht absetzbar ist? Das geht immer in die Millionen bei der ganzen Geschichte. Wir brauchen einen Standort, wir brauchen Hallen. Das macht ja auch nur Sinn, wenn es eine gewisse Größe hat und nicht nur, dass wir sagen, okay, wir machen hier die Dämmstoffe, um da zwei Häuser mitzumachen.
Also man hört da schon raus, die Landwirte sind in den Startlöchern, sind ungeduldig und am Ende geht es natürlich auch um eine Perspektive für ihre Höfe, die sie natürlich auch weiter bewirtschaften wollen.
Also Moorschutz ist Ihnen auf jeden Fall wichtig, den Landwirten, das ist deutlich geworden. Claudia, nochmal allgemein gefragt, um Moore zu schützen, könnte man in Deutschland alle Standorte wieder vernässen? Wäre das rein theoretisch möglich?
Na, dazu hat Harald Grete, der ist Agrarwissenschaftler und Co-Direktor des Thinktanks Agora Agrar, eine ganz klare Haltung. Der sagt nämlich, technisch ist das auf fast allen Standorten möglich, aber volkswirtschaftlich nicht unbedingt sinnvoll, weil ja eben Siedlungsflächen, darüber haben wir ja vorhin auch gesprochen, ja auch zum Beispiel auf Moorstandorten sind. Da wird also ganz deutlich, man muss bei dem Vorhaben nicht nur die Landwirtschaft, sondern auch die Gemeinden, das Drumherum im Blick haben und alle Leute mitnehmen. Aber der Großteil der landwirtschaftlich genutzten Flächen, der könnte bis 2045 wieder vernässt werden. Also hier auch ein Verweis auf das Ziel der Klimaneutralität.
Und wird das Problem von der Politik ausreichend adressiert? Kümmert sich die Politik?
Also da könnte sehr viel mehr passieren. Das habe ich bei Franziska Tanneberger von der Uni Greifswald rausgehört. Und Harald Grete von Agora Agrar sagt ganz deutlich, nein. Ich zitiere mal aus einer Antwort auf meine Anfrage. Da heißt es nämlich, zwar ist die Herausforderung grundsätzlich anerkannt, aber es fehlt weiterhin an einem klaren, definierten, strategischen Ziel und einem verbindlichen Zeitpfad. Die bestehende Moorschutzstrategie, das hat er noch ergänzt, sei in ihrer Ambition unzureichend und zu wenig langfristig angelegt. Also sehr deutliche Kritik und weil eben, wie wir ja von Landwirt Hans-Lütjen Wellner gehört haben, die Wertschöpfungsketten erst im Aufbau sind, ist es eben wichtig, in der Übergangsphase auch verlässliche Förderung durch die Politik bereitzustellen. Das jedenfalls fordert Harald Grete, der Agrarwissenschaftler.
Claudia, dann erstmal vielen Dank für diese wirklich sehr interessanten Einblicke.
Ja, sehr gerne.
Damit Landwirte mit ihren Mooren Geld verdienen können, muss also noch viel passieren, gerade auch auf politischer Seite. Und das will ich jetzt vertiefen mit Klimaökonomin Professorin Claudia Kempfert. Sie arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und leitet dort die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt. Hallo Frau Kempfert.
Hallo Herr Schödel, ich grüße Sie.
Sie sind ja nicht nur Wissenschaftlerin, sondern Sie sind auch stolze Besitzerin eines Moores, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber landwirtschaftlich nutzen tun Sie das wahrscheinlich nicht, oder?
Nein, und ich selber auch sowieso nicht, sondern eher in der Verwandtschaft, aber das nutzt keiner landwirtschaftlich. Aber ich bin vor allen Dingen Moorschutzpatin und zuallererst ein riesengroßer Moor-Fan, muss ich immer dazu sagen, weil Moore einfach extrem wichtige Ökosysteme sind. Sie speichern ja CO2, sie halten ja auch Wasser in der Landschaft und sie sind Lebensraum auch für ganz viel seltene Arten. Die sehen wir übrigens bei unserem Moor auch ganz toll. Ich liebe ja die Riesenlibellen, die da immer rumfliegen. Also ich denke, einen größeren Moor-Fan gibt es fast gar nicht als mich. Und die Moore werden einfach oft unterschätzt. Und dabei sind sie echt die Klimaschützer, deswegen bin ich auch so ein Riesenfan.
Aber selbst wenn Sie persönlich, Frau Kempfert, ein Moor besitzen würden und mit Ihrem Moor gern Geld verdienen würden, so einfach ist das ja nicht, wie wir gehört haben. Es ist total schwierig, für die Landwirte Abnehmer zu finden. Kunden, die dann diese Dämmplatten, Pellets oder Dämmstoffe kaufen. Und solange es diese Kunden nicht gibt oder nur ganz wenige Kunden, wollen die Landwirte natürlich nicht Millionen von Euro investieren und eine Produktion aufbauen. Also ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Die Landwirte warten auf Kunden und potenzielle Kunden vielleicht auf geeignete Produkte. Bevor wir da jetzt über Lösungen sprechen, ist das ein Problem, das auch Sie sehen?
Ja, unbedingt. Das ist ein Riesenproblem. Ich denke auch, dass es da ohne staatliche Unterstützung kaum gehen wird können. Also die Moorprodukte haben ja keinen großen Wert in dem Sinne. Es gibt an dem keinen Markt, der aktuell etabliert ist, aber sie haben einen hohen Klimanutzen und die Landwirte sollen ja investieren. Die tragen hohe Risiken, aber es gibt keine Absatzmärkte und deswegen braucht es da verlässliche Förderung, denke ich, um überhaupt so einen Einstieg zu ermöglichen.
Das heißt, Sie sind im Prinzip auch der Meinung von Agrarwissenschaftler Harald Grete, der meint, dass sich das Problem nur durch eine verlässliche übergangsweise Förderung lösen lässt, also durch Geld vom Staat. Wie könnte denn diese Förderung aussehen?
Ja, zunächst einmal stimme ich da Harald Grete vollständig zu und ich denke, die Förderung müsste mehrere Ebenen gleichzeitig ansprechen. Also erstes braucht es eine verlässliche Grundförderung pro Hektar, die auch den höheren Aufwand, den die Landwirte oder Moorinhaber ja haben, dieser nassen Bewirtschaftung ausgleicht und gleichzeitig auch diesen Klimanutzen honoriert. Also wer Moore schützt, der bringt auch eine Leistung für die Gesellschaft und das muss sich auch wirtschaftlich lohnen. Und zweitens braucht es gezielt Investitionshilfen für den Aufbau von gerade diesen Wertschöpfungsketten. Da reicht es nicht, wenn Landwirte Biomasse erzeugen, aber keine Verarbeitung existiert. Also da sollten vor allen Dingen gefördert werden, Sammelstellen beispielsweise oder Verarbeitung, Logistik, erste Produktionsanlagen und das auch möglichst regional gebündelt. Und drittens muss auch die Nachfrageseite gestärkt werden, also wie öffentliche Beschaffung. Die kann ja eine Schlüsselrolle spielen. Also wenn jetzt Kommunen oder auch Länder oder der Bund gezielte Dämmstoffe oder Verpackungen oder Baustoffe aus Moorbiomasse einsetzen, dann entsteht ja sofort auch eine verlässliche Nachfrage. Und das ist sehr wichtig, um diesen Markt überhaupt in Gang zu bringen. Und ergänzend könnten dann auch zeitlich befristete Kaufanreize oder auch Quoten helfen an der Stelle. Und ganz, ganz wichtig, die Förderung muss langfristig sein. Also ich weiß, Harald Grete sagte was für einen Übergang, aber ich denke, es muss auch wirklich langfristig ausgerichtet sein. Sie muss verlässlich sein. Also Moorumbau ist kein kurzfristiges Projekt, sondern wirklich eine Investition über Jahrzehnte. Also und da ohne klare Zeitpfade und einfache Regeln wird es weder den Landwirten möglich sein, noch werden überhaupt Unternehmen investieren.
Mit Förderung ließe sich also eine Menge in Bewegung setzen. Jetzt hat Bundesumweltminister Carsten Schneider das sogenannte Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz weiterentwickelt. Und dort ist zu lesen, dass die Regierung diese Produktionsketten für Moorprojekte erst einmal nicht in ganz Deutschland will, sondern sie will sich konzentrieren auf Leuchtturmregionen, die also Vorbild sein sollen. Finden Sie diesen Ansatz richtig mit diesen Leuchtturmregionen?
Ja, grundsätzlich finde ich es richtig und auch sinnvoll, denn in diesen Leuchtturmregionen, da kann man ja auch zeigen, dass Wiedervernässung, dass auch Klimaschutz und auch wirtschaftliche Nutzung zusammengehen, damit man auch ein Beispiel bekommt, wie es tatsächlich funktionieren kann. Wichtig ist aber, dass es nicht bei ein paar Modellprojekten da bleibt. Also das müssen mehr sein. Moore gibt es ja in ganz, ganz vielen Regionen und entsprechend muss der Ansatz später auch sehr viel breiter ausgerollt werden. Also es sollte nicht nur bei diesen Modellregionen bleiben, sondern man braucht da wirklich einen breiteren Ausrolleffekt.
Jetzt nehmen wir mal an, mit oder ohne Hilfe des Staates entsteht jetzt ein Markt für Dämmplatten, Pellets oder diese Einblasdämmung aus dem Moor. Es gibt dann also Produzenten und auch Abnehmer. Für mich klingt das trotzdem nach einer absoluten Nische in der Landwirtschaft. Oder können im Moor noch andere Produkte entstehen? Gibt es vielleicht Pflanzen, die im Moor wachsen, die wir essen können? Irgendwelche Getreidesorten vielleicht, die nassen Boden brauchen?
Also es gibt jede Menge spannende Ansätze, dass man mit auch Pflanzen wie Schilf oder auch so Rohrkolben, die ich jetzt persönlich auch noch sehr gut kenne, schon sehr lange, aber die lassen sich auch für Baustoffe, die lassen sich auch für Verpackungen oder auch für Dämmmaterial nutzen. Also für die tägliche Ernährung spielen Moorpflanzen ja bisher, ich würde sagen, gar keine Rolle oder wenn überhaupt eine sehr kleine Rolle. Also wir müssen jetzt die Ernährung nicht umstellen, aber was wichtig ist, ist, denke ich, eine kluge und auch eine standortgerechte Nutzung der Flächen, damit wir solche Pflanzen wie beispielsweise Schilf oder auch Rohrkolben auch tatsächlich nutzen können.
Okay, also unsere Ernährung müssen wir nicht umstellen, aber gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten für Landwirte, mit ihren Mooren Geld zu verdienen, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
Ja, also finde ich auch sehr wichtig. Also neben Biomasse spielen ja auch andere Vergütungen, beispielsweise jetzt für Klimaschutz oder auch Ökosystemleistungen eine wichtige Rolle. Das spielt in der Wissenschaft schon ganz lange eine Rolle. Also perspektivisch können zum Beispiel auch Solaranlagen auf geeigneten, wiedervernässten Flächen eine Einkommensquelle sein. Entscheidend ist aber allerdings immer, dass die Nutzung moorverträglich ist und dass die Wasserstände erhalten bleiben. Und deswegen macht es so eine breite Nutzung jetzt nicht ganz so optimal, aber dennoch gibt es Ökosystemleistungen, die durchaus eine Rolle spielen können. Im Kern geht es vor allen Dingen darum, dass die Landwirte für Leistungen bezahlt werden, die auch der gesamten Gesellschaft nutzen. Also wenn jetzt ein Moor beispielsweise wieder vernässt wird, spart das ja messbar Treibhausgase ein. Das speichert ja auch Wasser in der Landwirtschaft und fördert auch die Artenvielfalt. Und diese Leistungen lassen sich ja heute deutlich besser erfassen als früher. Und ganz praktisch kann das so aussehen, es gibt eine jährliche Zahlung pro Hektar, die sich an klaren Kriterien orientiert, zum Beispiel am Wasserstand, an den vermiedenen CO2-Mengen oder auch an bestimmten Naturschutzindikatoren. Also wer sein Moor dauerhaft nass hält, der bekommt dauerhaft Geld. Und das kann wichtig sein, weil der Klimanutzen ja nur dann entsteht, wenn das Moor wirklich nass bleibt. Aber ergänzend auch zu diesen können solche CO2-basierten Zahlungen eingeführt werden. Das kennen wir aus der Wissenschaft sehr genau. Entwässerte Moore verursachen ja sehr hohe Emissionen und die Wiedervernässung spart diese Emissionen ein. Und diese Einsparungen, die lassen sich pauschal oder auch modellbasiert errechnen und damit eben auch vergüten, ähnlich wie bei CO2-Zertifikaten, die wir ja kennen. Aber das könnte man staatlich regulieren und auch verlässlich gestalten. Oder ein Baustein wäre auch die Vergütung von Wasser- oder Naturschutzleistungen. Also Moore wirken ja wie natürliche Schwämme, die mindern Hochwasser und helfen ja auch in Dürreperioden. Auch das können Leistungen sein, die über bestimmte Programme vom Bund oder von den Ländern honoriert werden. Wichtig ist aber, dass das System einfach ist, langfristig, aber auch verlässlich. Und die Landwirte brauchen da Planungssicherheit über viele Jahre. Also man muss wirklich sagen, nasses Moor heißt dauerhaft Einkommen. So muss es funktionieren für die Bauern bzw. für die Moorinhaber. Nur dann wird die Wiedervernässung zu einer realistischen Option.
Okay, und ob man die Moore jetzt landwirtschaftlich nutzt oder nicht, Fakt ist ja, dass Deutschland Verpflichtungen hat. Im Sommer 2024 ist eine wichtige EU-Verordnung in Kraft getreten, die sogenannte Verordnung über die Wiederherstellung der Natur. Und darin heißt es unter anderem, bis 2030 sollen 30% der landwirtschaftlich genutzten Moorböden wiederhergestellt und teilweise wiedervernässt werden. Frau Kempfert, ist Deutschland auf einem guten Weg, das zu erreichen? Oder ist seit Inkrafttreten ja so gut wie gar nichts passiert?
Ja, wir sind nicht wirklich auf einem guten Weg. Also das kann man nicht sagen. Die Ziele sind ja bekannt, Sie haben es erwähnt. Aber es fehlt tatsächlich an Tempo, es fehlt an Zuständigkeiten, aber auch an verbindlichen Umsetzungsplänen. Also ohne eine deutlich stärkere politische Steuerung und auch eine langfristige Förderung wird Deutschland die Vorgaben kaum rechtzeitig erreichen können. Es geht da wirklich extrem langsam voran. Den Landwirten wurden ja bisher kaum verlässliche wirtschaftliche Anreize gegeben. Es gibt ja auch keine klaren politischen Zeitpläne. Also die fehlen ja komplett und die Zuständigkeiten sind ja auch zugegebenermaßen recht kompliziert, aber dennoch, also Wiedervernässung ist ja eine langfristige Entscheidung und die Förderung, die es bisher gibt, die ist bisher sehr kurzzeitig projektbezogen und damit auch viel zu unsicher.
Ja, damit sind wir am Ende der Folge. Unsere Einstiegsfrage war ja, sind Moore der Schlüssel für die Zukunft der Landwirtschaft? Und da würde ich jetzt sagen, ich habe das Fazit so rausgehört, nein, Landwirtschaft auf Moorgebieten ist vielleicht nicht die Zukunft, sie ist aber eine Nische und zwar eine wichtige Nische. Würden Sie auch das Fazit so formulieren oder wie würden Sie es sagen?
Ich würde es genauso formulieren. Es ist eine Nische, ganz klar, weil es hat keine dominante Größenordnung, aber eine sehr wichtige Nische. Also wir wissen ja, dass Moorwiedervernässung wirkt. Wir behandeln es aber nicht als zentralen Baustein der Klimapolitik. Das müsste sich ändern, damit es auch aus dieser Nische herauskommen kann.
Eine Sache noch, bevor wir uns verabschieden, wir bieten euch auch einen Newsletter an, den ich euch unbedingt ans Herz lege. Unbedingt abonnieren. Jeden Freitag bekommt ihr eine spannende Geschichte und zusätzlich Infos zu Klimarecherchen aus der ganzen ARD. Im aktuellen Newsletter erfahrt ihr, ob klimafreundliche Investmentfonds besser laufen als herkömmliche Fonds. Außerdem könnt ihr nachlesen, worauf ihr achten müsst, wenn ihr an der Börse klimafreundlich investieren wollt. Den Link packe ich euch natürlich in die Shownotes. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und danke auch an Sie, Frau Kempfert. Die nächste Podcast-Folge gibt es dann in 2 Wochen.
Ich bedanke mich auch und tschüss.
Und wer jetzt noch dranbleibt, der bekommt noch einen Tipp für einen anderen Podcast. Diesmal empfehlen wir euch den Podcast WDR 5, das philosophische Radio. In der Folge vom 26. Januar geht es nämlich um das Thema Klimawandel und Verantwortung. Dafür hat Host Jürgen Wiebicke die Rechtswissenschaftlerin Frauke Rostalski eingeladen, die auch Mitglied des Deutschen Ethikrats ist. Auch wenn sie da Mitglied ist, vertritt sie nicht immer die Mehrheitsmeinung des Ethikrats. Dazu gehört auch der folgende Satz zum Klimaschutz, der in einer Stellungnahme des Rats zu lesen ist. Nämlich, individuelle Beiträge mögen klein sein, bleiben aber moralisch relevant. Im Podcast erklärt Frauke Rostalski unter anderem, warum sie diesen Satz für sehr, sehr problematisch hält. Spannend zu hören und regt auch wirklich zum Nachdenken an. Den Podcast findet ihr, genau wie unseren Podcast, in der ARD-Audiothek.